Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total.
Folge 10. Ich bin gut organisiert. Mein Gehirn nicht. So, heute nicht auf dem Dachboden. Herzlich willkommen aus dem Wohnzimmer. Wir hatten irgendwie, oder ich hatte primär keine Lust, nach oben zu gehen, und Sandra fand es irgendwie auch besser, wenn es warm ist. Und ja, hier unten ist es kuscheliger gerade, ja, als oben.
Komischerweise.
Nee, oben ist keine Heizung an.
Ah, okay.
Ja, da ist ja sonst keiner. Das heißt, wenn ihr noch Hintergrundgeräusche hört, wie komisch irgendwie Hecheln, Atmen oder Ähnliches, das ist der Labi. Der ist normalerweise logischerweise, oder die ist normalerweise logischerweise nicht oben auf dem Dachboden, weil wir hatten euch ja erzählt, dass da nur so eine leiterähnliche Treppe hochführt, und da kann der Labi nicht hoch. Aber hier liegt sie jetzt natürlich
und schnarcht.
Irgendwo?
Unterm Tisch.
Ach, da, unterm Tisch.
Ja. Und sie schnarcht ein bisschen.
Ja, sie atmet schwer.
Echt? Das ist Atmen?
Das ist noch nicht Schnarchen. Schnarchen ist richtig laut.
Ach so, das,
ja,
kommt
ja,
dann
das,
noch.
Das Schnarchen. Schön. Nee, Schnarchen tut sie nicht normal. Also sie schnarcht normalerweise nicht.
Mm-mm. Ja.
Ja, wir haben gerade so festgestellt beim Brainstormen, worum es heute in der Folge gehen könnte, dass wir beide wieder sehr eigenwillige Erfahrungen bei der Gartenarbeit gemacht haben. Genau, und dann haben wir gedacht, wir reden mal ein bisschen darüber, über Arbeit im weitesten Sinne. Also nicht nur Lohnarbeit.
Jetzt fängt sie gleich an zu schnarchen.
Nee.
Echt nicht?
Nee, das ist immer noch nur schweres Atmen.
Oh Gott.
Also nicht nur Lohnarbeit, sondern eben auch das, was auch Arbeit ist. Haushalt, Garten,
ja,
und solche schönen Sachen.
Ja.
Termine organisieren, vielleicht auch im Privaten.
Und was wir vor allem, wir Frauen schon mal gerne vergessen, wie viel Arbeit das ist.
Ja, total.
Und was auch gerne in der Gesellschaft so ein bisschen untergeht.
So. Die Care-Arbeit.
Die Care-Arbeit.
Genau.
Ja.
Und da Sandra selbstständig plus Care-Arbeit ist und ich bin angestellt plus Care-Arbeit, denke ich, können wir da beide sehr kompetent darüber berichten,
ja,
was das mit uns und unserem ADHS so macht.
Ja, was, genau, macht es denn?
Genau, Sandra hat gerade eine schöne Anekdote vom Grasschneiden erzählt.
Gras, Ziergras.
Nee, ja, wie heißt Gräser. Das?
Gräser. Ja, eigentlich wollte ich nur ein bisschen was tun. Und dann ist das wieder eskaliert, indem ich bis abends um 6:30 im Garten geschnitten habe. Hortensien geschnitten, Lavendel geschnitten, Dinge rausgerissen, Laub gefegt, was ich alles irgendwie seit Monaten vor mir her schiebe, wo der Mann schon sagt, was für Laub. Ja, das Laub, was ich eigentlich letzten Herbst schon hätte wegmachen müssen, was da immer noch liegt. Und eigentlich wollte ich mit der Heckenschere, mit der elektrischen Heckenschere, wollte ich diese riesigen Gräser runterschneiden, habe aber diese blöde Heckenschere nicht gefunden, die mir sehr geholfen hätte. Und habe also alles von Hand geknipst. Und das sind so 3 Meter hohe Dinger schon gewesen. Mehrfach, ich glaube 6 Stück insgesamt. Und Umfang auch schon so 60, 70 Zentimeter. Und ich wusste aber, es muss weg. Sonst kann der Mann nicht weiter buddeln im Garten.
Und es muss ja sowieso weg.
Ja, es muss sowieso weg, genau. Und ja, dann macht man das halt. Und einen Tag später wundert man sich, wie kaputt man ist und wie weh einem alles tut. Und kriegt dann vom Mann gesagt, naja, du bist ja aber auch doof. Hast du wieder alles auf einmal gemacht? Warum machst du sowas? Mach das doch nicht.
Also doof bist du jetzt ja erstmal nicht.
Nein, aber so dieses, du kennst dich doch.
Selbstausbeuterische.
Ich habe doch auch den Graben nicht alles auf einmal gebuddelt, sondern habe das verteilt auf mehrere Tage. Warum machst du das? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn man einmal so drin ist irgendwie und dann die Heckenschere nicht findet, dann macht man halt alles mit der Hand. Und daher konnte ich einfach auch nicht mehr. Also ein so ein Ding musste ich stehen lassen, weil ich einfach nicht mehr schneiden konnte mit der Hand.
Oh Gott.
Weil mir die Hand einfach so weh tat. Und dann liegst du irgendwie um 8 auf der Couch und denkst, Jesus, was war das denn jetzt wieder?
Mein Körper schreit.
Aber echt, ey. Was für ein Scheiß. Wird ja auch alles nicht lustiger mit dem Alter.
Nee, aber ich, also wir haben ja gerade auch festgestellt, als wir das so ein bisschen vorbesprochen haben, dass wir das beide schon länger so, also ich ja auch, wenn man ein das korrekte Tool, Werkzeug heißt es, glaube ich, auf Deutsch, genau, das korrekte Werkzeug, nicht immer Neudeutsch, ne? Das korrekte Werkzeug nicht findet, dass man dann erfindungsreich wird.
Ja.
Also wir haben dabei auch festgestellt, dass wir das besonders gut in Bezug auf Hammer.
Ja.
Alles, was den Anschein macht, hart genug zu sein, einen Nagel in die Wand zu treiben, wird dann missbraucht.
Ja, Glasflaschen, Schuhe. Was hast du gerade erzählt?
Genau, ich hatte mal in meinem alten Haus, das Sandra als erstes Haus verkauft hat,
ja.
Hatte ich mal auch so eine ganzen Tag Rumräumaktion und es war dann irgendwann um 0.30 Uhr und ich wollte unbedingt aber die Bilder noch an die Wand bringen und ich habe diesen scheiß Hammer nicht gefunden. Das Einzige, was ich dann schnell zu packen gekriegt habe, war eine Dose Haarspray. So, und mit der Dose Haarspray habe ich dann versucht, die Nägel in die Wand zu hauen. Ja, mit dem Resultat, dass der Nagel in die Dose natürlich gegangen ist, die Dose dann damit, weil sie ja sehr unter Druck steht, explodiert ist und ich das ganze Wohnzimmer voll mit Nebel hatte.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass man, also ich zumindest nicht, also dass ich aus solchen Fehlern lerne, eher nicht. Also ich meine, das mit der Dose Haarspray hätte ich jetzt nicht nochmal gemacht.
Ich wollte gerade sagen, da denke ich doch, dass du da schon draus gelernt hast. Aber grundsätzlich so dieses, ach, ich habe jetzt gerade den Hammer nicht, ich nehme einfach irgendwas anderes, das mache ich auch immer noch.
Genau.
Also wenn der Jojo das sehen würde, würde er die Krise kriegen. Aber da bin ich auch immer noch ganz stumpf. Ich bin oben bei Lotta in der dritten Etage, da muss ich jetzt in den Keller für, also drei Etagen runter, bis in den Keller und den Hammer suchen. Nee, weil ist ja noch ein bisschen durcheinander da alles, solange die Garage noch nicht die neue Werkstatt ist. Und und dann nehme ich halt irgendwas anderes. Aber man hat ja dann irgendwann gelernt und weiß ja, was man nehmen kann, was man besser sein lässt.
Ja, ich habe den Hammer jetzt tatsächlich an einem Ort liegen, wo ich ihn relativ schnell finden kann.
Also ich dachte, läufst du jetzt nicht jeden Tag mit der Werkzeugtasche rum?
Nee.
So ein kleines Gürtelchen.
Ja, genau, ich habe den immer an, so yay. Nee, ich habe ich jetzt zwei Hammer und B ist immer einer im Keller und einer immer hier oben in der Schublade, sodass ich eigentlich immer einen Hammer, was ich jetzt meistens suche, ist der Akkuschrauber. Hm. Der ist jetzt so der in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, wo ich immer nicht weiß, scheiße, wo liegt denn wieder mein blöder Akkuschrauber? Mhm. So. Und wenn ich den Akkuschrauber dann gefunden habe, irgendwann, nachdem ich ihn ewig gesucht habe, dann ist ganz oft der Akku leer.
Ja.
Letzten Sommer wollte ich ein Schränkchen draußen zusammenschrauben und dann hatte ich alles vorbereitet, den Akkuschrauber aufgeladen, alles richtig bereitgelegt, die Schrauben sortiert und so und wollte loslegen und dann war der Akku kaputt.
Ja.
Da musste ich erstmal zum Baumarkt fahren, einen neuen Akkuschrauber kaufen, war dann da schon…
Der hätte ich ja schon aufgegeben.
Wollte gerade sagen, ich war auch entsprechend angepisst, war dann auch beim Fahren entsprechend genervt von den anderen Menschen, die wieder alle nicht Auto fahren konnten außer mir.
Natürlich.
Ich kann mich dann noch, es war so schlimm, dann bin ich hier nach Hause gekommen, dann habe ich das dann zusammengeschraubt und es hat Gott sei Dank relativ problemlos geklappt mit dem Zusammenschrauben. Wenn das jetzt noch ein Problem gewesen wäre, dann hätte der Schrank wahrscheinlich… das habe ich nämlich auch schon gemacht, Rückwände eingetreten, die nicht gepasst haben und so. Ne? Also ich versuche schon immer sehr strukturiert an solche Sachen mittlerweile ranzugehen, ehrlich gesagt. Also ich versuche das schon vorzubereiten.
Aber manchmal beißt einem das Leben dann echt in den Arsch. Ne?
Ja, und da habe ich keine Frustrationstoleranz.
Du auch. Oh, das ist ein gutes Stichwort.
Da Frustrationstoleranz.
Da habe ich nämlich gestern mit meinem Mann drüber gesprochen. Weil wir nicht so richtig wissen, wie wir das mit der Lotta manchmal regulieren können.
Frustrationstoleranz.
Ja, ich weiß gar nicht, in welche, wo es geht. Also es geht tatsächlich um die fehlende Impulskontrolle, auch bei ihr. Also sie fängt jetzt nicht an, irgendwas kaputt zu machen. Aber sie ist generell ja sehr emotional und auch sehr schnell drüber. Und am Samstag war so eine Situation, da war ich mit ihr alleine oben und wir hatten eigentlich diverse Pläne. Und dann hat sie beim Frühstück, wir haben zusammen oben in ihrem Zimmer gefrühstückt und sie hat sich dann beim ins Brötchen beißen irgendwie die Zahnspange, irgendein Bracket da rausgehauen, keine Ahnung, jedenfalls irgendein Draht ist ihr dann quasi so ins Zahnfleisch. Das hat halt auch wehgetan.
Ah, das hört sich aber auch fies an.
Ja, und ich kann auch verstehen, dass es weh tut, aber bei ihr ist das dann immer so hochdramatisch, dass du denkst, die hat gerade hier Method Acting in Los Angeles einen Kurs besucht. Also da kannst du wirklich, der kannst du einen Oscar dafür geben. Weil, Coco.
Wir haben heute, wir haben heute einen Podcast-Hund.
Leg dich doch hin, Schätzchen. Heißt, dass sie wirklich, also wirklich zusammenbricht. Also sie schmeißt sich dann wirklich auf den Fußboden und weint ganz bitterlich und schreit, wie weh das tut. Und ich glaube ja auch, dass das weh tut. Aber es ist halt unfassbar, ich will nicht sagen übertrieben, weil ich will ihr ja nicht absprechen, dass es nicht weh tut. Aber es ist halt einfach nicht normal. Also ich vergleiche das immer mit den Kindern, die dann im Supermarkt mit 4 Jahren an der Kasse auf dem Fußboden liegen und schreien, weil sie das Überraschungsei nicht kriegen. So eine Reaktion ist das dann. Also wirklich überhaupt nicht angemessen. Und an dem Samstag war es dann so, dass ich halt gedacht habe, okay, ich reagiere da jetzt mal gar nicht drauf, was aber dazu geführt hat, dass es bei ihr nur noch schlimmer wurde. Und sie ist dann schon so, dass sie sich dann nach ein paar Minuten ein bisschen beruhigt. Und so wie sie merkt, dass ich gar nicht drauf eingehe, fängt das Ganze wieder von vorne an. Also dann wird wieder geschrien, richtig geschrien, also wirklich richtig geschrien und wieder von vorne angefangen, richtig schlimm zu weinen. Also wirklich mit Schluchzen, mit Tränen überströmtem Gesicht, dann ist wirklich Türen knallen, in die Luft boxen, auf dem Fußboden aufstampfen. Also wirklich wie ein kleines Kindergartenkind.
Ich würd da zwei unterschiedliche Sachen sehen. Das, was sie initial macht, ist ein Impulskontrollproblem. Mhm. Ne? Überflutung, wahrscheinlich in dem Moment auch eine Überforderung irgendwo. So, das, was sie dann als zweites macht, ist ein Aufmerksamkeitsding. Mhm. Also ich denke, dass das zwei unterschiedliche Aspekte hat und dass sie sich aber in das Aufmerksamkeitsding ähnlich reinfallen lässt dann.
Ja, total.
Ne? Sodass das dann eben auch sehr stark überschießende Emotionalität mit sich bringt. Mhm. Aber ich denke, dass die dann dafür da ist, Aufmerksamkeit zu kriegen. Beim ersten kann ich mir wirklich vorstellen, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine feste Zahnspange, da würde sich was lösen und mir ins Zahnfleisch bohren und ich würde mich erschrecken. Da kann ich nachvollziehen, dass sie da erstmal, sag ich mal, ne?
Zusammenbricht.
Ja.
Also, auf dem Fußboden.
Ja, das ist sicherlich nicht notwendig, aber ich glaube, das hätte mir in dem Alter auch passieren können.
Ich weiß es nicht. Also ich finde es schon.
Das heißt nicht, dass sie es nicht üben müsste, anders zu regulieren. Das meine ich damit nicht. Aber ich kann es erstmal nachvollziehen. Hm. Das Zweite finde ich in Anführungsstrichen fast kritischer, weil sie dann ja offensichtlich das Gefühl hat, dass sie, um Aufmerksamkeit zu kriegen, total aufdrehen muss.
Hm. So. Was natürlich völliger Quatsch ist.
Nein, das ist völliger Quatsch. Aber sie scheint das, und da ist dann halt das mit dem. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es da ganz gut, in der initialen Situation ruhig zu bleiben und zu sagen, was brauchst du denn jetzt?
Ja, sie kann sich ja dann auch nicht so wirklich richtig äußern. Ne? Das ist dann auch
so. Dann so das kann man Problem, natürlich sagen, dann beruhig dich jetzt erstmal und dann gucken wir gleich, was ich für dich tun kann. Ja. Also sie damit nicht alleine lassen, also ihr aber ankündigen, dass sie sich erstmal ein bisschen beruhigen muss.
Ja, ich war ehrlicherweise total angenervt, weil wir hatten 3 Tage vorher die Situation, dass ich sie von der Schule abgeholt habe. Und sie ja wirklich, die steigt dann ins Auto, sagt nicht Hallo, nix, gar nichts, sondern ballert direkt los. Ich müsste unbedingt mit ihrer Klassenlehrerin sprechen. Die hätte sie also da in der Klasse vor allen Leuten quasi fertig gemacht und sie hat einen Strich gekriegt und sie muss jetzt eine extra Aufgabe machen und so weiter, weil sie halt gestört hat. Und zwar schon das 2. Mal hintereinander. Und hat die Klassenlehrerin irgendwann gesagt, naja gut, jetzt ist Feierabend. Aber dieses vor der Klasse dann quasi diese Ermahnung zu bekommen. Das war für sie hochnotpeinlich. Und sie ist dann auch, sie hat erst ganz normal erzählt und ich bin auch drauf eingegangen. Und dann wurde es aber wieder richtig dramatisch und es wurde wieder geheult und geschrien. Und dann steigert sie sich da wirklich so rein, dass du eigentlich denkst nach einer Viertelstunde, naja, jetzt langsam müsste sie sich ja beruhigt haben. Und dann fängt sie aber erst an, rumzutreten und zu kreischen. Die ist dann wirklich während der Fahrt hinten auf den Rücksitz gekrabbelt. Also total Baller eigentlich auf gut Deutsch.
Ja gut, aber das ist dann ja tatsächlich, dass sie dann von dem Gefühl nicht lässt und sich wirklich dann daran festhält, ja, und total. Dann sich da auch immer mehr, und da wäre es ja schon wichtig, dass sie da Strategien übt. Hm. Ich sehe dich jetzt und du brauchst gar nicht jetzt, weil es tut ihr ja nicht gut.
Nee, natürlich nicht, so, aber das, was ich nicht dann sage, hört sie auch gar nicht mehr. Mhm. Die ist ja komplett, die macht komplett dicht, die hört einfach nicht, was ich sage. Und wenn ich 10-mal sage, hör mal Lotte, aber das ist jetzt wirklich, das ist auch nicht schlimm und das ist mir schon mal passiert, das ist Papa schon mal passiert, das passiert ganz vielen, das ist auch gar nicht schlimm und morgen hat das sowieso wieder. Die war wirklich locker eine Stunde damit beschäftigt, darüber zu weinen und sich aufzuregen und war auch der Meinung, sie geht nie wieder in die Schule.
Ja, wenn ich könnte mir vorstellen, dass sie sich sozusagen, du hast versucht, sie über Beruhigung zu beantworten, ne? Im Sinne von, das ist nicht schlimm, ich bin nicht böse, das ist Papa passiert, das ist mir passiert, wir sind nicht böse, so. Ich glaube aber, dass auf einer Bedürfnisebene es eher um was ganz anderes ging. Nämlich, dass sie Angst hatte, ich glaube eher, dass es um Zugehörigkeit ging. Und Bindung in Bezug auf die Klasse. So, und ich glaube nicht, dass sie Angst hat, die Bindung zu euch zu verlieren über diese Situation, sondern ich glaube, dass sie Angst hat, dadurch, dass sie so hervorgehoben wurde, wieder im Negativen, so die Lotta, ne, so. Ich weiß nicht, wie die Klasse darauf reagiert hat, ob die gelacht haben oder ob es da irgendjemand gab, der gelacht hat oder so. Ne? Also ich könnte mir aber vorstellen, dass sie, ne, weil sie negativ hervorgehoben wurde, das wäre für mich als Kind und auch jetzt als Erwachsene, also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt kriege, so im Team, ja, weiß ich nicht, wir haben noch nicht angefangen und ich quatsche noch mit meiner Nachbarin, was ja durchaus passiert. Ne? Und wenn dann die Leitung sagt, so und jetzt beruhigen wir uns mal und zu mir guckt und wir starten jetzt mal, habe ich genau das gleiche Gefühl wie früher. Ich bin nicht gut genug, ich gehöre hier nicht dazu, das ist nicht okay. Ganz kurz, ja, ich kann das mittlerweile super gut wegregulieren, weil ich mir dann halt sage, naja, komm Saskia, du bist erwachsen und du sitzt jetzt hier und sie hat ja recht. Ja, so, das hätte ich als Kind auch nicht gekonnt. Ja. Aber da ging es mir weniger darum, dass ich irgendwie Angst hatte, dass meine Eltern böse sind, sondern dass ich da wieder nicht hingehöre, dass ich da nicht dazu passe.
Hat sie auch gesagt, dass sie das einfach total peinlich findet und dass das vor der ganzen Klasse passiert ist.
Genau, genau. Ja. Und das finde ich von der Lehrerin, na gut, ich meine, die hat nicht viele Möglichkeiten.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch gesagt, Lotta, also sie hat dich das erste Mal ermahnt, da hat sie schon einen Strich gekriegt, ihre Sitznachbarin, die mitgemacht hat, genauso. Sag, und dann direkt im Anschluss stehst du auf und machst irgendwas. Ich sag, der ist einfach der Kragen geplatzt. Und ganz ehrlich, Lotta, das ist nicht okay. Das macht man einfach nicht. Und da geht es auch gar nicht darum, warum du jetzt da aufstehen musstest. War wieder irgendwas eklig. Dann meint sie ja immer, sie hat dann eine besondere, weiß ich nicht, einen besonderen Welpenschutz, wenn sie irgendwas eklig findet. Dann darf sie anscheinend ja alles. Ist aber nun mal nicht so. Also hat sie einfach das zu akzeptieren. Das geht nicht. Wenn ich eine Ermahnung bekomme.
Ja, wobei ich auch da noch mal eine Lotte für Lanza, wollte ich gerade sagen. Eine Lanze für Lotte brechen möchte. Ich verstehe, dass das im normalen Schulalltag von einer Regelschule keinen Raum hat. Aber es klingt für mich so, als bräuchte Lotta halt andere Strategien noch, sich zu regulieren. So. Und wenn in dem Moment, wo was eklig ist, die Regulationsstrategie ist aufstehen, ist es erstmal aus Lottas Sicht komplett nachvollziehbar, dass sie das dann tun muss. Also auf einer reinen Bedürfnisebene. Ob das Bedürfnis dann in den Grundkontext von dieser Klasse und von dem, was die Lehrerin vorhat, passt. Nein, natürlich nicht. Aber das heißt ja trotzdem nicht im Umkehrschluss, aber das ist genau das, was Lotta lernt, dass Lotta falsch ist. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß, wie du das meinst. Grundsätzlich muss sie aber lernen, damit umzugehen.
Ja, es wäre gut, wenn Lotta für sich, damit es ihr besser geht, lernt, damit anders umzugehen, weil sie immer wieder auf solche Situationen treffen wird. Im Grunde, in anderen Kontexten und in einer anderen Schulform dürfte sie ja zum Beispiel aufstehen. Ja, also wenn sie jetzt auf einer Montessori-Schule wäre, dann wäre ja sowieso schon gar kein Frontalunterricht in dem Sinne. Hm. Ne, sondern dann könnte sie sich ja auch frei bewegen. Oder wenn sie das Gefühl hat, ich muss jetzt mal raus, dann dürfte sie auch sagen, ich gehe jetzt mal kurz raus, darf ich mich einmal kurz auspowern. Hm. Ja, oder in einer Bewegungsschule oder so. Ne? Also wo ein bisschen mehr bedürfnisorientiert auch für Kinder mit eben anderen. Weil man muss ja überlegen. Das sind ganz viele neurotypische Kinder, die da in der Klasse sitzen, die damit einfach erstmal gar kein Problem haben, da in der Klasse zu sitzen. Mhm. Und dann ist da ein neurodivergentes Kind. Ich weiß nicht, ob da noch andere sind, mit Sicherheit.
Ich gehe davon aus.
So, mit Sicherheit. Ne? Und ein neurodivergentes Kind hat unter Umständen dann einfach eine andere Bedürfnislage und muss anders reguliert werden. Mhm. So, dafür ist aber kein Raum in der Regelschule.
Natürlich.
So. Und das führt aber bei ihr natürlich, wenn ich das jetzt auf einer psychologischen Ebene gucke, immer wieder zu dem Gefühl, ich bin nicht richtig. Hm. Weil die anderen können das, selbst wenn das nicht ständig gesagt wird, ne? Selbst wenn die Lehrerin nicht sagt, Lotta, was ist denn das immer mit dir? Die anderen kriegen das doch auch hin. Mhm. Also das muss man ja nicht explizit sagen.
Ja.
So, sie sieht das ja im Vergleich, ja. Im sozialen Vergleich. Und gerade ist sie ja in einem Alter, wo der soziale Vergleich, gerade bei Mädchen, eine extrem große Rolle spielt. Hm. Extrem große Rolle. Einige Mädchen sehen jetzt schon aus wie Frauen. Hm. Andere Mädchen sind noch nicht so weit entwickelt. Hm. Manche Mädchen fangen da ja schon an, ich sag mal so, ne, mit 12 so, hä, ne, so damit zu spielen, ich werde ja eine Frau. Mhm. Und manche Mädchen sind noch kindlich. Ich finde, gerade in dem Alter ist eine sehr vulnerable Phase, weil es so der Übergang in die Vollpubertät ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, ich weiß, ich verstehe, was du sagst. Als Mutter, ich als Psychotherapeutin, sage, ja, sie muss Regulationsstrategien lernen, aber auch eingebettet in das Verstehen, was gerade bei ihr passiert. Hm. Na? Und jetzt ist es natürlich bei euch beiden so, und ich habe das, ich glaube, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das auch stärker impulsiv wäre, weil Moritz eigentlich die komplett andere Strategie fährt. Wenn ich laut werde, wird der ganz leise und geht und lässt mich dann mal entspannt stehen. So, ne? Wenn ich mir aber vorstelle, hätte ein Kind das zurückschreien würde, dann würde es hier auch sehr viele. So, das heißt, das ist ja dann in dem Moment ein Regulationsproblem bei euch beiden.
Ja. Also darum war ich ja. Also ich bin ja schon, ne? Ich nehme Elvense und ich merke schon, dass mich das einfach auch bei solchen Geschichten abholt. Das hat aber auch Grenzen. Also als klar. Dann dieses, wo sie dann wegen der Zahnspange da so rumgeschrien hat, ich habe mir das wirklich angeguckt, angehört. Sie ist dann aus dem Zimmer die Treppe runter und gepoltert und Türen geknallt und hast du nicht gesehen. Immer, ich wusste genau, warum die das macht, weil sie sauer darüber war, dass ich gar nicht reagiert habe. Und ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt anfange zu reagieren, ticke ich wieder aus, also reagiere ich nicht. Ich esse hier mein Brötchen weiter und wenn ich fertig bin, dann werde ich mal was sagen. So, und dann kam sie auch wieder hoch, ich war fertig mit meinem Brötchen und dann habe ich gesagt, Lotta, ich weiß, das tut weh, ich kann mir das vorstellen, aber das ist doch kein Grund, jetzt hier so eine dramaturgische Meisterleistung hinzulegen. Ich glaube dir das auch, wenn du sagst, das tut weh und weinst. Du musst doch jetzt hier deshalb nicht eine halbe Stunde so einen Zirkus veranstalten, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Daraufhin ist sie natürlich völlig ausgetickt und hat mich angekreischt, woraufhin bei mir dann direkt so bumm. Okay.
Darf ich dir eine Gegenfrage stellen?
Bitte.
Wenn ich zu dir sagen würde, Mann, Sandra, mach doch nicht mal so einen Zirkus.
Ja, ja, ich weiß.
Findest du das neutral von mir oder wertend?
Natürlich ist das wertend.
So. Und das ist ja dann wieder ein Trigger.
Ja, natürlich.
Also der dann
bei ihr. Es ist ja nicht so, dass ich das alles nicht weiß. Aber bei mir war der Punkt erreicht, wo ich auch mich nicht mehr regulieren konnte.
Aber das ist dann ja wichtig, bei dir ehrlich vorher zu gucken, während du das Brötchen isst. Esse ich jetzt einfach nur das Brötchen? Ja? Oder koche ich eigentlich innerlich und müsste was anderes noch für mich tun? Damit ich gleich in eine normale Interaktion mit Lotta gehen kann.
Ich habe gedacht, das wäre ganz gut, dass ich da einfach ruhig sitzen bleibe, mir die Meerschweinchen angucke und dabei mein Brötchen esse und mir zuhöre und warte, bis sie fertig ist.
Genau, ich finde das total okay, wenn dein Verhalten deinen inneren Zustand spiegelt. Mhm. Wenn dein Verhalten aber, ich esse mein Brötchen, mal gucken, wann die ruhig ist.
Nein, ich fand nicht.
21, 22, okay, ich krieg's noch hin. Ich bleib jetzt hier sitzen.
Schon,
ich bleib jetzt
hier sitzen. Nein, ich glaube, ich fand mich schon innerlich auch ruhig.
Okay.
Aber dann führte wieder eins zum anderen, dass sie mich halt wieder so angeschrien hat. Als Reaktion darauf, dass ich gesagt habe, na hör mal, den Zirkus muss man hier jetzt aber nicht veranstalten, war ihre Gegenreaktion, ich kreisch dich jetzt einfach an. Und dann war meine Gegenreaktion die, dass ich den Wäschekorb mit den Meerschweinchen-Matten, also nicht mit den Meerschweinchen, ich falsch verstehe,
um Gottes Willen,
so, die Matten, wir haben keinen Einstreu, sondern wir haben so spezielle Matten, die ich immer waschen muss. Und die hatte ich da fertig stehen. Wir wollten eigentlich das Gehege sauber. Die habe ich dann mal eben gepflegt, einmal durchs Zimmer getreten. Das war meine Reaktion darauf, wo ich dachte, okay, Sandra, bis hierhin hast du dich zusammengerissen und jetzt ist wieder alles zusammengebrochen und reagierst genau so, wie du es eigentlich nicht willst und nicht sollst, nämlich so völlig impulsiv. Ich schmeiße, ich trete Sachen um und völlig falsch. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, ich gehe jetzt runter, ich bin dann einfach, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin zum Lager gefahren. Und dann war auch okay. Und dann bin ich nach einer Viertelstunde wieder nach Hause gekommen. Und dann kam sie aber auch schon runter und hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall zum Zahnarzt fahren. Ich müsste da mal eben, das müssen wir mal eben gucken lassen. Aber das war sowas, wo ich eigentlich versucht habe, organisiert mit umzugehen. Und es hat bis zu einem gewissen Grad so halbwegs funktioniert und dann habe ich wieder falsch reagiert und was Falsches gesagt. Sie hat wieder die entsprechende Gegenreaktion gezeigt und es eskalierte.
Ich würde es gar nicht als falsch bezeichnen. Ich würde einfach sagen, okay, es war eine Wertung. Ja? Ich würde es nicht als falsch oder richtig, sondern es war eine Wertung. Und eine Wertung ist für Lotta schwierig. Und dass da vielleicht wichtig wäre. Nicht, weil das eine falsch und das andere, du darfst ja tun, was du möchtest, ne? Nur es war eine Wertung und ich glaube, es wäre günstiger, sie auf einer Bedürfnisebene zu, ne? Also zu sagen, okay, Lotta, was brauchst du jetzt?
Ja.
Ja? So, jetzt hast du dich ein bisschen, jetzt können wir reden, was brauchst du jetzt von mir? Was sollen wir tun?
Ich vergesse das immer. Ne? Ich bin so in so einem Muster drin, ich vergesse das total auch, weil ich weiß, dass wir vor 14 Tagen schon gesprochen haben oder ich das irgendwo gelesen habe und gedacht habe, Sandra, merk dir doch einfach, die zu fragen. Nee, du hast das, glaube ich, auch gesagt. Merk dir einfach, die zu fragen, was brauchst du jetzt gerade?
Genau.
Womit geht es dir jetzt gerade besser?
Genau, letztes Mal haben wir da, stimmt, haben wir darüber gesprochen.
Und ich wollte mir das merken und ich habe es wieder vergessen, weil mein Gehirn wieder viel zu schnell bäm,
weil sie zu fragen... Was sollte das jetzt? Das kann sie dir nicht beantworten.
Ja.
So, das kann ich auch niemandem beantworten. Doch, könnte ich. Aber da müsste ich dann in dem Zustand sein, wo ich eigentlich da schon längst raus bin, ne? Aus meinem Brass. Und ruhig darüber reflektieren kann. Und ich bin 50. Und ich glaube, ein sehr reflektierter Mensch. Und kenne mich sehr gut mittlerweile. Das hätte ich mit 12 nicht gekonnt und schon gar nicht, wenn ich vorher ausgeflippt bin. So, ich weiß aber genauso, dass wenn ich bin auch ausgeflippt, aus anderen Gründen, glaube ich, als Lotta, aber ich bin auch, weiß ich nicht, wenn ich beim Sport, Leichtathletik, das nicht so geklappt hat oder ich dann eben, na, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, und dann habe ich heulend vor der Tür gesessen und das Erste, was meine Eltern meistens auch gesagt haben, hat sich jetzt wieder beruhigt. Und das war auch was, wo ich wieder hätte heulen können, weil ich mich in dem Moment auch abgelehnt gefühlt habe.
Ja.
So, und nicht angenommen. Ne? Ja. Man hätte ja auch zwischendrin mal klopfen können, sagen können, geht's wieder, brauchst du irgendwas, möchtest du was zu trinken haben, soll ich dir eben was, also irgendwas Bedürfnisorientiertes. Ja, und nicht, hast du dich jetzt beruhigt? Was sollte der Zirkus denn wieder? So, weil das ja wieder genau in die Richtung geht, die den Zirkus unter Umständen, also jetzt nicht unbedingt mit der Zahnspange, aber jetzt, wenn ich das in Bezug auf die Situation in der Klasse, wäre das ja wieder eine Wertung. Und das ist ja genau das, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, was bei ADHS genau das ist, was einen so sensibel macht, dass man ständig gewertet wurde.
Ja.
Ständig.
Ja.
Ne? 20.000 mehr Wertungen, bis man in die Pubertät kommt. Ich meine, wie krass ist das?
Ja.
So, und ich kenne das bei mir selber auch. Ich hatte am Wochenende eine Weiterbildung und dann wurde ein Fall von mir in einer Kleingruppe besprochen. Und ich bin so, ich platze halt schnell raus, so. Dann hatte ich mit der Kleingruppe besprochen, dass die erstmal ihre Ideen dazu sagen, weil ich kannte den Fall ja schon und wir sollten das unter einem bestimmten Augenmerk betrachten, dass die erstmal ihre Ideen unter dem Augenmerk, bevor ich, die Geschichte viel besser kennt, was sage. So. Und dass ich das erstmal wertfrei mir nur anhöre. Das ist etwas, was für mich hochgradig schwer ist. So, dann hatte die erste was gesagt, die zweite und der dritte, erste Runde. Zweite Runde hatte die erste was gesagt und ich fand, das passte total und habe gesagt, ja genau. Ne? Dann sagte die zweite aber, ja nee, du solltest doch jetzt noch gar nicht sagen. Und ich so, oh, scheiße. Ich so, ja, sorry. Dann sagte der dritte, ja, du kannst ja mal einfach aufs Klo gehen, während wir hier sprechen.
Ach Gott.
So, und da war ich dann getriggert. Hm. Und zwar massiv. Hm. Da habe ich dann gesagt so, ja genau, schick doch Frau Riegler wieder weg, weil Frau Riegler hier nicht angemessen ist.
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt, ja. Ich gesagt, super, vielen Dank. Ja, er war dann so ein bisschen überrascht, hm, ne, weil er hatte das als Witz gemeint. Hm. Ich hatte das aber so nur so halbwitzig gemeint. Hm. Ne? Also ich habe es so ein bisschen witzig, nicht ganz so hart gesagt, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern so mit so einem Halbwitz. So, er merkte dann aber, dass ich mich angegriffen gefühlt habe. Die zweite wusste, dass ich ADHS habe und wollte das dann auf einmal alles auf einer Metaebene diskutieren. Und ich konnte mich da überhaupt nicht drauf einlassen. Mhm. Dann habe ich gesagt so, ich weiß überhaupt nicht, was du jetzt willst. Und sie so, ich will das jetzt ja gar nicht sachlich hier, also auf einer fachlichen Ebene. Ich möchte auf die Metaebene. Ich so, nee, ich will jetzt aber nicht auf die Metaebene. Ja, ich wollte erstmal. Ich kenne die Menschen da alle nicht. Ich wollte erstmal mit mir und meinen Gefühlen klarkommen. Ich wollte da nichts auf Metaebenen diskutieren. Ja, und sagen, was das jetzt mit mir gemacht hat, damit wir jetzt irgendwie besprechen können, wie wir weiter auf einer Arbeitsebene miteinander arbeiten können. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte jetzt einfach mal kurz mit meiner wunden Leckerei alleine gelassen werden. Ja. So, wenn ich mir vorstelle, dass so eine Situation für mich als Erwachsene schon schwierig ist, wie geht's denn dann bitte so einer kleinen 12-jährigen Maus, die, sag ich jetzt mal, sowieso noch da, bin ich Fisch, bin ich Fleisch, krieg meine Hormone und ich bin sowieso komisch.
Super, ich fange gleich an zu heulen, wenn du weitermachst. Ey.
Ja, nee, aber weißt du so, also.
Ja, ich habe mir das doch fest vorgenommen, aber ich mach dir ganz oft.
Sandra, ich mach dir überhaupt keine Vorwürfe. Ich möchte nur noch mal eine Lanze, weil ich weiß, dass in Lottas Umfeld nicht viele in der Hinsicht eine Lanze für Lotta brechen, sondern eher in Richtung neurotypisch die Lanze gebrochen wird und gesagt wird, naja, da muss Lotta halt mal sich ein bisschen zusammenreißen. Ja. Nee, es geht nicht um Zusammenreißen.
Ja.
So, es geht um Regulation und es geht um Bedürfnisse.
Vor allem,
die werden in diesem normalen Kontext einfach nicht, die haben wenig Raum.
Was mir dabei halt gerade noch einfällt, ist einfach, dass es bei ihr natürlich auch insofern noch mal immer so eine Gefahr dabei ist, weil sie sich dann darüber reguliert, dass sie wieder Zwangsgeschichten anfängt. Ne?
Genau.
Das ist bei ihr im Moment wieder völlig übertriebenes Gesicht waschen, mehrmals hintereinander und wirklich dann das halbe Badezimmer unter Wasser setzen, was wiederum bei uns zu Ärger führt, weil sie halt schönen alten Holzdielenbohlen in ihrem Badezimmer hat und so. Da haben wir auch schon mehrfach wieder drüber geredet. Sie sagt auch, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß schon, warum sie es macht. Also es ist schon dann immer wieder so diese latente Gefahr, dass das, was dann für sie schwierig wird, bei ihr darin eskaliert, indem sie sich Zwänge wieder auferlegt.
Sie hat einen Wunsch nach Kontrolle.
Ja.
Genau wie du deinen Perfektionismus zur Kontrolle hast und das Präkrastinieren. Das Präkrastinieren ist ja teilweise auch nicht so weit weg von einer Zwangsstrategie, in Anführungsstrichen. Ne? Klar ist eine reine Zwangsstrategie in einer Zwangsstörung noch mal extremer, aber das Präkrastinieren und der Perfektionismus haben letzten Endes genau die gleiche Funktion, nur ein bisschen erwachsenere Ebene. Ne? Und ich denke, das zeigt dann einfach nur, dass sie an der Stelle emotional in Not ist, weil sie keine andere Strategie findet, in dem Moment emotional damit umzugehen. So. Und dass das etwas ist, was sie beruhigt.
Ja, also so viel zu dem Thema, ich bin organisiert. Also hat ja jetzt nichts mit Organisation zu tun, aber grundsätzlich bin ich mir ja ganz vieler Sachen total bewusst. Es hapert sehr oft einfach an der Umsetzung. Muss ich gestehen. Also es ist immer noch ein Lernprozess.
Ja, aber das ist ja genau das Thema oder beziehungsweise der Titel. Ne? Ja, ich bin organisiert, aber ja, mein Gehirn macht dann trotzdem mir einen Strich durch die Rechnung. Und dazu gehört ja auch Kindererziehung.
Ja.
Ich überlege mir auch ganz oft, relativ bewusst, aber ich überlege es mir trotzdem, drücke ich jetzt was durch gegen den Willen von meinem Kind?
Ja.
Oder sage ich einfach, nee, ich brauche jetzt aber meine Energie für was anderes.
Ja.
Und lasse ich es ihm dann damit durchgehen.
Ja.
So, das sind Entscheidungen, die ich treffen muss, seit der ganz klein war.
Mhm.
Was dann dazu geführt hat, dass der dann eben auch ein Toastbrot mit Honig oder mit Marmelade zum Abendessen gekriegt hat, wo andere dann den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie kannst du deinem Kind einen Toast mit Marmelade zum Abendessen geben?
Echt?
Wo ich dann sage, ja.
Ach du Scheiße.
Durfte ich mir, also das wird's bei uns nicht geben. Wo ich dann,
So von anderen Müttern dann, oder?
Ja.
Boah,
auch von
geschissen.
Vätern, auch von Vätern
Alter.
Teilweise. Nee, also bei uns gibt's sowas nicht. Nee, also bei uns gibt's zum Abendessen immer vernünftige Sachen. Wo ich dann gedacht habe, naja, aber wo steht denn das nur zum Frühstück? Aber es ist wurscht. Ich habe hab mich dann für mich entschieden, ich mache mich davon frei.
Ja.
Und mein Kind, ich war ja schon froh, dass es Vollkorntoast war und nicht, so. Mein Kind kriegt was zum Abendessen, was er auch isst, damit er was gegessen hat. Ich meine Ruhe habe und ich keinen Kampf mit ihm am Abend noch habe, wo ich gerade keine Kraft mehr habe.
Ja.
So, und das ist natürlich etwas, wo man dann eben für sich gucken muss. Passt das noch in meinen Energiehaushalt heute rein? Kann ja sein, dass ich ganz toll Gurke eingekauft habe, Tomaten eingekauft habe und ein super tolles Brot mit einem, keine Ahnung, Frischkäseaufstrich hätte machen können.
Hm.
Von der Organisation her, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das dann durchdrücken kann gegen den Willen von dem Kind, dass das aber nicht essen möchte.
Ja, ja.
So, und deswegen finde ich, passt der Titel auch ganz gut. Ich meine, klar, sowohl du als auch ich, wir sind beide in der Lage, Sachen vernünftig zu organisieren.
Hm.
Das heißt aber noch lange nicht, dass man immer alles umsetzen kann.
Hm.
Oder dass einem nicht manchmal Sachen in die Quere kommen, wie jetzt irgendwie die Stimmung von anderen Sozialinteraktionspartnern.
Hm.
Wo man was regulieren muss, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass ich den Tag bei der Arbeit ganz gut durchorganisiert habe und das Gefühl habe, ich bin im Fluss, alles läuft super, dann klopft es an der Tür und dann kommt ein Rehabilitant rein, hat eine Krise.
Hm.
So, werde ich aus meinem Scheiß rausgerissen, muss mich erstmal auf den einlassen. So, komme ich nachher da wieder rein?
Weiß man.
Maybe, ja, vielleicht aber auch nicht.
Hm.
So, und das, beziehungsweise muss ich mich auch hinterher fragen, habe ich jetzt noch genug Energie, das weiterzumachen in dem Tempo, wie ich das vorher abgearbeitet habe? Oder ist es wichtig, dass ich meinen Plan jetzt ändere?
Ja.
So, ne? Passt das noch mit der Energie? Kriege ich das noch hin?
Ja. Also das mit der Energie ist auch was, wo ich jahrelang immer an mir gezweifelt habe, weil ich immer dachte, ich wäre eine viel zu weich. Ich wäre einfach viel zu weich. Ich könnte mich gar nicht durchsetzen gegen mein Kind und ich würde einfach viel zu viel zulassen und viel zu oft ja sagen, die verwöhnen, der alles zusprechen, was sie möchte. Und mittlerweile weiß ich einfach, dass es einfach tatsächlich so war, dass ich für viele Dinge keine Kraft hatte, die auszudiskutieren, weil sie auch ja extrem dickköpfig und halsstarrig ist. Und wenn sie, also sie ist schon jemand, die wirklich versucht, ihre Wünsche durchzudrücken. Und das ist unfassbar anstrengend, finde ich jedenfalls, da dann so hart zu bleiben. Und dann sehe ich dann immer so andere Mütter, die dann sagen, ja, nee, das gibt bei mir nicht. Und so weiter. Ich denke, mein Gott, wie machen die das? Das gibt bei mir, würde ich ja auch gerne sagen. Ich versuche es ja manchmal, aber es klappt einfach nicht. Und ich schaffe es einfach mental auch nicht.
Aber dann gehen vielleicht andere Sachen bei euch, die bei anderen nicht so gut gehen.
Ja. Ich habe keine Ahnung. Also auch immer diese Diskussion, dass ich sie oft zur Schule fahre morgens und immer alle denken, ich mache das, weil das Kind den Arsch nachgetragen haben will. Klar ist das für sie super bequem, aber für mich, weil es versteht immer keiner, dass ich das für mich tue, außer dir, sonst versteht mich da keiner.
Ja.
Ich tue das für mich, weil ich eine halbe Stunde länger schlafen kann und weil es mich nicht stresst, da ich die Kontrolle habe, weil ich bin der Fahrer. Ich habe unter Kontrolle, wann wir losfahren, ich guck auf die Uhr, ich weiß genau, wir müssen dann und dann fertig sein. Und nicht, ich muss alle 3 Minuten in die Scheiß-App gucken, um zu gucken, ob der Bus pünktlich kommt oder ob er zu spät kommt, ob er zu früh kommt, ob er überhaupt kommt. Aufpassen, dass wir nicht zu spät sind, weil sonst ist der Bus ja weg. Also ich muss ja dann quasi, ich gebe ja die Kontrolle an jemand anders ab, nämlich an den Busfahrer. Und das passt mir nicht und das finde ich extrem anstrengend.
Ja,
das
du musst dann
ich
dich regulieren, du
nicht.
Musst Lotter regulieren, für die das dann auch einen Druck bedeutet.
Genau, ich gebe den Druck ja nur weiter.
Ja, aber
ich meckere
du musst sie ja dann mit, genau, aber du musst sie eigentlich im Positiven mitregulieren. Mhm. Ne? So kommt ihr dann halt beide im Negativen nach draußen.
Hast du morgens schon um 7 Uhr den Papp auf, weil dich irgendwie nur beeilt hast, weil du das Kind nur angemeckert hast. Der Hund muss noch mit. Es ist kalt, es ist dunkel.
Ja, und das zur Schule fahren, ich meine, wenn ich das jetzt mal psychologisch auf einer anderen Ebene betrachte, kann das ja auch eine schöne Bindungserfahrung sein. Dass man schön zusammen im Auto sitzt, sich irgendwie Musik anmacht, die beiden gefällt oder so. Oder dass man irgendwie noch eine nette Interaktion hatte oder sich zumindest friedlich voneinander verabschieden kann.
Ja, ja.
Also Moritz und ich waren morgens im Auto immer sehr friedlich miteinander. Mhm. Also auch wenn ich teilweise trotzdem schlechte Laune hatte oder so, war es eigentlich immer okay. Und wir haben dann, als er älter wurde, hat er dann immer DJ gemacht. Und dann haben wir Lieder gehört und haben gesungen und so. Und es war eigentlich immer eine schöne Sache.
Ja.
Ne? Und beim Abholen, was ich ja auch meistens dann noch getan habe, war es auch schön, weil wir da dann immer irgendwie auch eine nette Interaktion hatten. Hm. Die Interaktion jetzt ist viel aversiver, wenn ich nach Hause komme, jetzt ist heute, weil ich jetzt nicht arbeiten muss heute, vor mir nach Hause gekommen, sonst komme ich ja immer nach ihm nach Hause. So, dann sitzt er hier und dann sage ich, hi, wie geht's dir? So, ja. Okay, da merke ich schon, okay, der hat keinen Bock zu reden. Das ist aber erst, seit wir unsere Autofahrt nicht mehr miteinander haben. Ich meine, klar, die sind auch weniger auskunftsfreudig geworden, je älter er geworden ist. Mhm. Aber er hat trotzdem im Auto immer irgendwie ein bisschen erzählt und schon ne, was abgelassen. Und dann waren wir eigentlich immer schon recht entspannt, wenn wir nach Hause gekommen sind. Oder ich war auf 180, je nachdem, was die Lehrer wieder veranstaltet haben, und musste erst mal E-Mails schreiben, irgendwelche Schimpf-E-Mails an irgendwelche Lehrer. Ja, obwohl, das habe ich mir auch irgendwann abgewöhnt. Ich habe dann immer gesagt, ich schlafe da mal eine Nacht drüber, reflektiere das erstmal. Weil da bin ich ganz groß drin, weil das ja so eins meiner Hauptverletzungsfelder von früher, die Art und Weise, wie Lehrer mit mir umgegangen sind. Mhm. Deswegen, ich bin immer so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Klar, weil wir sind im Klassenraum nicht dabei.
Ja.
Ne? Und man weiß nicht, was genau vorgefallen ist und wie es genau vor. Vielleicht hat auch die Lehrerin zusätzlich einen Scheißtag gehabt. Ne?
Habe ich auch gesagt. Vielleicht so. hat einfach der Kran geplatzt. Es war jetzt das eine Mal zu viel und es war jetzt leider Carlotta, die da jetzt
ja, einfach und es ist, jetzt drunter zu leiden hatte. Ja, aber es ist auf gut Deutsch dann auch scheiße, dass es dann, ja, ich sag dann auch, ich kann es total verstehen, dass du es total blöd findest, dass es dich getroffen hat. Mhm. Mich hätte das früher auch getroffen, ich hätte es auch Mist gefunden.
Ja.
So, hätte ich.
Ne? Boah, jetzt geht er aber richtig ab hier. Das ist jetzt doch aber der Rasenmäher, oder?
Nee.
Auch nicht. Sehr spannend hier heute, die Folge.
Viele befürchten, dass es da ist.
Ich meine, es kommt von links.
Ich vermute, dass das hier bei...
Ja, wie auch immer.
Ja, ja. Ja. Genau. Also, so. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass... Das eine, was wir uns so vorstellen, wie unser Tag so sein kann, organisationsmäßig, das andere aber, das zwischendrin innehalten und gucken, was kann ich jetzt noch? Ich meine, dein Plan mit dem Brötchen und aushalten. Hm. Wir machen das nächste Mal wieder oben. Versprochen.
Der Hund möchte mitmachen.
Aufmerksamkeit, hier. Ja,
Mausi.
Das mit dem Brötchen. Ja, ich finde es gut, erstmal nichts zu sagen, aber da ist es dann eigentlich wichtig, dass du dann innerlich immer wieder guckst, wie sitze ich jetzt hier? Ja, bin ich schon ein bisschen sauer? Oder nervt mich was?
Dass man da dran denkt.
Das hat dann wieder was damit zu tun, zu üben, ein bisschen achtsam mit sich zu sein.
Oh, das kann ich nicht so gut.
So. Aber das ist wichtig. Das ist ja auch in anderen Belangen wichtig. Zum Beispiel beim Garten und beim...
Ja, ja. Weil der Witz war ja, dass der Mann sagte, ja, weil dass du das immer so machst. Wo ich dachte so, krass, wieso weiß der das? Wieso hat der das auf dem Schirm, dass ich das immer so mache, wenn ich einmal anfange, dass ich einfach nicht aufhören kann? Habe ich das nicht auf dem Schirm?
Ja, wenn du drüber redest, dann hast du es ja auch auf dem Schirm und kannst das gut benennen. Nur währenddessen kriegst du es nicht mit. Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun.
Oh.
So. Und auch das mit Lotta hat was mit Achtsamkeit an der Stelle zu tun. Ist eigentlich beides was vom Gleichen.
Ja, okay.
Ne? Und es gibt natürlich vielleicht auch Tage, wo das dann leichter ist mit Lotta. Und es gibt vielleicht Tage, wo dann du sowieso schon, sag ich mal, viel Energie abgebucht hast, durch was auch immer. Steuer oder andere schöne Sachen, die nicht sofort so von der Hand flutschen und auch keinen Spaß machen und Dopamin nichts Gutes tun. Ne? So, und wenn Lotta dann noch kommt, also zum Beispiel heute ist so ein Tag, wo ich vermute, dass es schwierig werden würde. Bei mir jetzt auch. Ne? Also ich habe jetzt eigentlich heute nicht gearbeitet, aber mit Coco beim Tierarzt, das war für mich eigentlich vorhin auch schon wieder genug, weil der Hund sich einfach sehr wenig so verhält, wie ich möchte, dass er sich beim Tierarzt verhält. Und gefühlt wird es immer schlimmer und ich werde gefühlt immer angespannter. Und auch darauf reagiert der Hund dann wieder. Ja. Und da hat mich der Tierarzt dann vorhin sehr nett entlastet und gesagt, wir haben hier so viel Zeit, wie Coco braucht, um hier irgendwie für sich klarzukommen.
Okay.
So, der macht dann, andere Tierärzte sagen dann, so, der Hund muss sich jetzt aber mal zusammenreißen. Ja. Ne? Sie müssen den jetzt mal irgendwie hier, dann halten Sie den jetzt ordentlich fest und dann, so.
Ja.
Ne? Und da habe ich dann gedacht, das ist ja ein bisschen ähnlich. Man kann ja auch einen Raum schaffen, in dem sich alle wohler fühlen.
Hm.
Auch die neurodivergenten Bekloppten. Werden, drehen, weiß ich nicht. Ja, also in solchen Situationen, die sind für mich auch ganz schwierig. Und wenn er dann sagt, es ist für mich in Ordnung und mir den Raum öffnet, reguliere ich mich sofort runter und dann werde ich ruhiger und dann wird Coco noch nicht direkt ruhiger. Ey, guckst du, ne? Ja. Sondern, aber ich fühle mich dann besser mit der Interaktion. Weil wenn die einmal hochgedreht ist, dann dreht die auch nicht wieder runter so schnell. Das dauert dann. Aber ich fühle mich damit der Situation besser.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, also wenn das jetzt, einmal passiert ist, dann ist es nicht schlimm, aber wenn das sowas öfter passieren würde in der Schule, würde ich mit der Lehrerin reden. Also nicht im Sinne von anmotzen, sondern im Sinne von sagen, okay, was können wir denn vielleicht, lassen Sie uns mal zusammen überlegen, was wir tun können, damit es der Lotta in der Situation besser geht.
Witzigerweise hatte ich vor einer Woche erst mit ihr telefoniert, weil es da darum ging, dass sie ganz vergessen hatte, dass Lotta ja gar keinen Nachteilsausgleich mehr für ihre angebliche Legasthenie bekommen muss. Denn die hat sie ja tatsächlich dann doch nicht.
Ja.
Und es viel eher darum geht, dass sie einen Nachteilsausgleich
für das
ADHS bekommt. Und das hatte die Lehrerin, ich habe ihr das zwar im August letzten Jahres schon geschickt, alles, die Diagnostik, und das hat sie aber irgendwie gar nicht wahrgenommen. Und wollte Lotta da in so einen Förderkurs für Deutsch stecken, was wir nicht verstanden haben. Und daraufhin haben wir dann telefoniert. Und dann sagte sie, das habe ich ja gar nicht richtig gesehen. Aha, okay, ja, da steht wohl auch drin, dass sie einen ADHS-Nachteilsausgleich bekommen sollen. Ich habe ihnen sogar aufgeschrieben, wie der aussehen könnte, was es für Beispiele dafür gibt. Ne? Keine Ahnung, ein bisschen mehr Zeit in der Klassenarbeit, nicht alle Aufgaben auf einmal, nicht so oft umsetzen und solche Geschichten. Hatte sie alles gar nicht gesehen. Müsste sie jetzt auch erst nochmal mit den anderen Lehrern besprechen, ob die sowas überhaupt machen, ob das überhaupt geht, in welcher Form.
Die das überhaupt machen, ist ja jetzt nicht der Diskussionspunkt.
Sie weiß ja gar nicht. Und habe ich ihr nur erklärt, ich sage, in NRW gibt es einen ADHS-Nachteilsausgleich. Ja. Wusste sie halt alles gar nicht.
Was?
Ja. Und
wie alt ist die?
Das weiß ich nicht. Das ist noch eine Junge, aber es ist jetzt nicht ihre erste fünfte Klasse. Also sie begleitet die bis zur siebten.
Oh.
Aber, bis fünfte und sechste und dann kriegen die auch eine neue Klassenlehrerin.
Oh.
Da war ich doch sehr überrascht, dass sie irgendwie seit einem Dreivierteljahr diesen Brief so gar nicht wahrgenommen hat. Und darüber haben wir aber tatsächlich gesprochen. Und sie hat auch sehr interessiert gefragt, welche Ideen haben wir denn da, was können wir denn da machen, wie kann ich ihr helfen, sie sitzt jetzt gerade da neben der und der, aber ich glaube, die kommen gerade gut zurecht und so weiter und so fort. Also sie war da schon sehr offen und hatte auch gesagt, ich melde mich dann nächste Woche drüber und darum war ich so ein bisschen überrascht, dass sie die dann halt so angekackt hat, irgendwie da vor allem, wo ich dachte so, ich hab doch mit dir über ADHS gesprochen. Und dann fiel mir aber wieder ein, dass sie einen Zwischensatz, so hat sie sich so ein bisschen mit verraten, weil sie wirklich gesagt hat, ja, ich habe da letztens erst wieder irgendwas drüber gehört, ja, ich kannte das ja alles gar nicht. Also sie hat im Prinzip gar keine Ahnung davon. Was ist das und was macht das mit dem Kind und wie muss ich da anders mit umgehen? Und das
ich finde auch nicht, dass Lehrer nonstop dafür da sind, Kinder zu regulieren.
Natürlich
aber
nicht.
Wenn ich eine pädagogische Fachkraft bin, erwarte ich trotzdem ein bisschen, dass ich verschiedene Sachen auf dem Schirm habe. Und das sollte man in der heutigen Zeit eigentlich schon auf dem Schirm haben, dass nicht alle Kinder gleich funktionieren. Das heißt nicht, dass ich meinen gesamten Unterricht darauf anpassen muss. Aber das bedeutet für mich schon, dass wenn ich so eine E-Mail kriege und es irgendwie einen Nachteilsausgleich für Klassenarbeiten gibt, ich zumindest das schon mal mit in Erwägung ziehe und das auch proaktiv mit den Eltern bespreche.
Ja, hat sie einfach nicht so gesehen.
Ja, aber das finde ich ein bisschen
war halt kurz schwach. Vor den Sommerferien letztes Jahr.
Ja, das ist ja schön.
Aber sie hat ja selber eine neue Diagnostik angefordert, weil du musst sie ja alle 2 Jahre erneuern. Ja, ja, ja. Wegen der Legasthenie und der Dyskalkulie.
Ja, macht ja auch total Sinn.
Ja, macht ja auch total Sinn. Und wir haben ja dadurch festgestellt, sie hat das ja alles gar nicht.
Ja.
Sondern es wurde damals einfach
verursacht. Was ja total gut ist. Ein Stempel weg.
Genau. Und hatte mich wohl aber auch gewundert, dass manchmal irgendwie ich gesehen habe in den Klassenarbeiten, dass sie immer noch so ein paar extra Punkte kriegte für, wir bewerten jetzt hier keine Rechtschreibung. Ich dachte, das ist aber komisch irgendwie. Und darum habe ich schon gedacht so, naja, anscheinend hat die das gar nicht so richtig mitgekriegt, sonst würde die Lotta jetzt nicht in den Förderkurs stecken wollen. Denn die Voraussetzung dafür, dass du für LRS oder Legasthenie einen Nachteilsausgleich bekommst, ist, dass du auch gleichzeitig das Kind in irgendeiner Form förderst. Genau, entweder über die Schule oder zu Hause über Nachhilfeunterricht. Ja. Und darum war mir schon irgendwie so ein bisschen klar, aber ich dachte, ich glaube, das hat die alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, und darum hat mich das schon gewundert. Also eine Woche vorher habe ich noch mit ihr über das Thema gesprochen und dann ballert sie das da so raus. Aber wie gesagt, das war so, doof gelaufen an dem Tag. Für mich war es aber einfach dann diese Reaktion von Lotta zu haben und dann 3 Tage später wieder so eine Reaktion, dieses emotionale Zusammenbrechen wortwörtlich. Und
ja, wobei, also ich will da jetzt ja auch gar nicht von Schuld sprechen, dass die Lehrerin da irgendwie schuld ist. Das zeigt ja vielleicht schon, dass Lotta dann in einer Klasse mit dieser Lehrerin sitzt, die da sehr wenig Verständnis für hat, so einfach erstmal auf der Ebene. So Punkt.
Weil sie einfach gar nichts davon kennt.
Ja, wenig Verständnis.
Ja.
Das ist ja das. Ich verstehe etwas, ich habe kein Verständnis. Also ich verstehe etwas nicht so. Sie versteht es offensichtlich nicht. Wie gesagt. Ne, dann wäre es aber nachvollziehbar, dass sich Lotta da irgendwo auch vielleicht doppelt schwer tut. Weil dann natürlich wahrscheinlich der Unterricht sehr neurotypisch wenig sie berücksichtigend an der Stelle, wenn da noch andere Kinder sind, die ähnliche, weil ich sag mal, man könnte ja auch zwischendrin mal, es gibt ja auch im Pädagogischen, gibt ja auch so Möglichkeiten, wie kriege ich Kinder am besten jetzt hier, sag ich mal, in die Arbeitssituation rein, wie kann ich auch markieren, dass wir jetzt in eine vielleicht stille Phase kommen, wo konzentriert gearbeitet werden soll, wo jeder für sich arbeiten soll und so, da gibt es ja ganz viele Übungen und Tricks, was Lehrer machen können, auch morgens, also um Kinder, sag ich mal, in den Unterricht reinzuholen, ne, sozusagen, wenn ich die Kinder begrüße, da kann ich ja auch schon Sachen machen, außer Guten Morgen, Frau Müller, ne, also, ne.
Gut, die sind auf dem Nonnenbunker, ich glaube, die beten erstmal, ich habe keine Ahnung.
So, aber da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man tun könnte und das tut ja allen Kindern gut und nicht nur den neurodivergenten Kindern.
Ja,
so.
Das stimmt.
Und wenn ich da grundsätzlich nicht viel Interesse dran habe.
Ja, ich würde das jetzt gar nicht mal so sagen, dass sie da jetzt nicht großartig Interesse dran hat oder sowas. Aber sie hatte das, es ist natürlich auch, ich glaube, sie hat es dann auch mit der Zwangsstörung wieder durcheinander gebracht, ne? Weil ich dann schon auch gesagt habe, mit der Medikation und so. Ach ja, ja, das habe ich ja gemerkt, dass das auch ganz anders ist. Und ich dachte so, hä, die Medikation nimmt sie doch aber schon seit Jahren. Wieso merkst du das erst jetzt? Also ist irgendwie, es war ein bisschen durcheinander so am Telefon. Ich merkte halt nur, sie ist so gar nicht.
Aber sie weiß schon, wer Lotta ist.
Ja.
Ja, dann muss man ja heutzutage auch manchmal fragen, wie oft habe ich schon in der Grundschule, nicht wie oft, aber am Anfang der Grundschule vor einer Klassenlehrerin gesessen, die laufend Kinder verwechselt hat und die dann teilweise die falschen Unterlagen von einem anderen Kind vorliegen hatte und gesagt hat, ja, also ihr Sohn so und so, wo ich dann manchmal gedacht habe, so, Entschuldigung, von wem haben Sie denn da jetzt die Unterlage liegen? Wo ich dann gedacht habe, und das ist nicht nur bei einem Kind so passiert, sondern bei mehreren, wo ich gedacht habe, die Frau hat überhaupt nicht auf dem Zettel, welches Kind ist, innerlich. Weil ich muss doch wissen, auch ohne, dass ich alle Unterlagen sehe, wer grundsätzlich, wer Moritz ist.
Ich weiß nicht, wie viele Kinder haben die denn immer so? Also ich stelle mir das wahnsinnig vor.
Also in der Grundschule.
Das sind ja 30 Plagen in einer Klasse.
Nee, in der Grundschule sind 20.
Also ja, da, bei Lotta sind es 30, 33.
Ja, ja, jetzt in der Klasse. Ja. Jetzt in der weiterführenden Schule waren es bei Moritz auch 30. Aber ganz ehrlich, wenn ich jeden Tag mit den Kindern zu tun habe, dann sind das, dann weiß ich trotzdem, also wer die 30 Kinder sind.
Das ist wahrscheinlich so, weil ich immer denke, ich kann mal nur Lehrer werden, den ganzen Tag mit 30 Kindern da. Hui, 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 hui.
Ja, ja, gut, ich meine, Psychotherapeut ist dann an der Stelle nicht so viel besser. Aber ich habe immer auf dem Schirm, wer meine Leute sind. So, und die wechseln ja laufend. Das ist ja nicht so, dass ich die jahrelang immer die gleichen Nasen vor der Nase sitzen habe, sondern die wechseln ja laufend. Und in meiner Gruppe sind auch 10 Leute, die ich mit dem Namen und mit ihren ganzen Störungsproblematiken im Kopf haben muss.
Ja.
So, da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an den Akademiker, der ungefähr das Gleiche verdient wie ich.
Okay.
Ja.
Ich habe da immer Mitleid mit.
Ich habe da kein Mitleid. Also ich finde, da kann man auch
ich
mal ein bisschen
auch mit dir immer Mitleid.
Performance bringen. So, und da merkt man dann, ich habe eine hohe Organisiertheit. Aber mein Gehirn macht es manchmal schwierig, die durchzusetzen. Und ich denke, das ist bei dir, und das ist jetzt auch gut deutlich geworden, bei dir ähnlich. Weil das eben sehr, jetzt fiept der Hund, weil das natürlich sehr auch davon abhängt, was gerade an Energielevel mitschwingt, was an Nervensystemaktivierung mit dabei ist. Ja, wenn ich gerade in einer Superstressphase bin, dann ist es schwieriger, die Organisation durchzuhalten. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig. Und da bin ich wieder bei dem Thema, was du eben gerade schon nicht so schön fandest, mit der Achtsamkeit. Und da wäre es ja vielleicht ganz cool, wenn wir wirklich mal was ein bisschen zu Achtsamkeit im Allgemeinen machen würden und vielleicht dann mittelfristig mal die liebe Ruth fragen würden, ob die Lust hat, mit uns gemeinsam über das Thema Achtsamkeit, da kann ich ja auch was zu sagen, wie ich das so aus meiner Sicht sehe, aber wie sie das aus ihrer Sicht sieht, weil sie macht ja dann Achtsamkeit als Hauptthema in ihrem Beruf.
Wir sehen sie ja auch bald.
Dann werden wir das mal für euch organisieren mit der lieben Ruth, hoffe ich. Ich denke aber, dass sie da offen sein wird.
Ja, 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 absolut. Ja, die wartet ja nur drauf.
Gut.
Das habe ich dann ja von Anfang an gesagt.
Dann machen wir nämlich mal einfach einen speziellen Teil zum Thema Achtsamkeit, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Und dann wird Sandra von zwei Seiten beschallt.
Ach ja. Gott, also heute bin ich auch echt, ich habe Kopfschmerzen hoch 10.
Genau, deswegen machen wir jetzt auch, entlassen wir euch jetzt auch in euren Resttag und wir entlassen Sandra in ihren Resttag. Die fährt jetzt nämlich gleich mit der Lotta noch zum Zahnarzt, wegen der Zahnspange. Genau.
Und lernen müssen wir. Yay.
Auch noch. Und ich koche jetzt
Mittagessen. Und das Kind zum Duschen zwingen fällt mir gerade ein. Scheiße.
Das ist nicht so schön.
Nee, die hat einfach zu lange Haare. Das ist ein bisschen anstrengend für die, immer dann zu duschen. Ich kann das auch verstehen. So, der Hund möchte auch.
Genau, die fiebt auch. Die sagt auch, mach doch mal endlich Schluss. Ich will Mittagessen haben, oder?
Ach so.
Okay. Will der Labi Mittagessen?
Ja. Also,
ja.
Dann bis dann.
Macht's gut.
Tschö.
Tschüss.